zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 215 von Distanz und Globia. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Es ist eine spezielle Folge, denn der Herr Städt sendet zwar von zu Hause, ich aber nicht ganz. Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich bin hier gerade in Kaohsiung. Das ist die drittgrößte Stadt Taiwans. Hier sind wir gestern nach ewig langer Reise eingeritten und haben heute den Tag zum Akklimatisieren frei gehabt und werden dann morgen unser erstes Konzert hier singen, beziehungsweise in Tainan, glaube ich. In Pingtung. Ja, so war's. Pingtung ist das erste Konzert. Und dementsprechend kann ich von ganz vielen schönen Eindrücken berichten. Freue mich aber auch, dass der Herr Städt so heimelig gekleidet zu Hause ist. Es ist ein weinroter Pullover über einem weinroten Sweater. Bei ihm ist viel los. Er schwitzt. Das heißt, es muss irgendwas bei denen sie vor sich gehen. Ja, oder zumindest hat er nasse Haare. Das wird er aber gleich selber berichten, hoffe ich, im Zusammenhang mit der Frage, die ich immer stelle. Herr Städt, wie geht es dir?
Also mir geht es im Grunde wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Also es ist wie folgt. Erstens, du kannst irgendwelche Silben hintereinander reihen und sagen, dass du da ein Konzert hast. Das würde ich dir glauben. Zweitens, tatsächlich ist hier Arbeit im Gange bei uns. Und zwar pflücken wir gerade Äpfel, beziehungsweise sie werden geschüttelt. Ja, weil das sind alles Saftäpfel. So viel können wir gar nicht aufheben und essen, wie wir haben. Also ein paar sind sehr, sehr schön, die heben wir auf als sogenannte Strudeläpfel, wo ein hervorragender, wirklich absolut exzellenter Apfelstrudel gebacken wird von meiner Frau. Ja, ich bin selber kein Apfelstrudel-Fan, und zwar wirklich nicht, aber dieser schmeckt wirklich gut und das heißt was, wenn ich das sage. Ja, ich esse ihn trotzdem nicht so wie der Rest der Familie. Ich esse ein Stück, der Rest des ganzen Strudels wird von dem Rest der Familie gegessen. Oder von Nachbarn und so weiter und so fort. Und das ist so, dass es hier regnet. Und deshalb ist es jetzt nicht besonders gemütlich draußen, aber es funktioniert relativ gut. Es schüttet jetzt nicht. Es regnet, aber es schüttet nicht. Also es geht. Es ist okay im Herbst für einen Herbsttag. Was aber sehr schön ist, wir haben ja jetzt am Wochenende werden wir unsere Feier gehabt haben. Und wenn also der Podcast rauskommt und da ist wieder schönes Wetter vorhergesagt. Heute und morgen jetzt nicht so. Heute ist übrigens Donnerstag, der 25.09. um 14.00 Uhr. Und in diesem Sinne an meinen lieben Freund Philipp, alles Gute zum Geburtstag. Der hat nämlich heute Geburtstag. Den muss ich nachher noch anrufen. Ja. Also das betreibt mich gerade alles um, insofern eigentlich sehr, sehr schön und wir haben auch gerade noch Urlaub, also ich habe auch Urlaub, ja, und auch unser Größerer hat gerade Urlaub vom Kindergarten und das heißt, wir machen quasi Urlaub zu Hause, was absolut bezaubernd und wunderschön ist. Ja, da spricht quasi nichts dagegen, dass das noch ein paar schöne Tage werden hier. Aber wie geht's dir?
Das ist ganz fantastisch. Hat denn dein Großer den Urlaub selber eingereicht oder hat gesagt, ich komme ab morgen nicht mehr oder habt ihr den für ihn eingereicht? Wie kommt das, dass der Urlaub vom Kindergarten hat?
Wir reichen den ein. Also der Kindergarten, es steht in der Hausordnung und es ist auch natürlich eine Empfehlung von Pädagogen, dass man die Kinder, weil das für die ja auch wie Arbeit ist, ja, mental zumindest und körperlich, in den Kindergarten zu gehen und dass man die quasi auch 2 Wochen mindestens im Jahr mal mit der Familie rausnimmt. Dass sie quasi Zeit mit uns haben und Urlaub vom Kindergarten. Und diese 2 Wochen haben wir jetzt halt hier hingelegt, wo auch ich Urlaub habe, genau. Wir haben es allerdings nicht genau mit meinem Urlaub überschnitten, aus folgendem Grund, damit auch ich mich ein kleines bisschen entspannen kann. Weil ich erst viel unterwegs bin und so weiter und so fort, haben wir schon drüber geredet. Und es ist trotzdem so, dass sich 10 dieser 14 Tage mit meinem Urlaub überschneiden, also das passt schon. Also, die Frage lautet, aber wie geht's denn dir?
Ich bin ein bisschen müde, weil offensichtlich lange Reise, Also es hat dann tatsächlich doch länger gedauert, als ich gehofft hatte, am Ende hier zu sein. Bei uns ist es ja auch schon 20.13 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Das heißt, wir sind euch 6 Stunden voraus. Ich kann dir also die Zukunft vorhersagen. Dementsprechend ist bei uns auch schon dunkel. Ja, das ist der Klassiker. Also meine größte Aufgabe an den ersten beiden Tagen ist, vernünftig schlafen zu können. Das kennt man halt so von Reisen. Ja. Wobei die erste Nacht natürlich oft nicht so das Problem ist. Die zweite Nacht ist oft trickier. Also sprich, diese, die jetzt kommt, könnt ihr mir alle mal den Daumen drücken. Aber ich habe im letzten halben Jahr, das klingt ein bisschen komisch, ich habe Einschlafen geübt, damit ich für solche Situationen gewappnet bin. Also auch schneller mal den Kopf auszukriegen und mal an nichts zu denken und so. Weil da sonst immer relativ viel rattert. Aber die Reise war ja schon intensiv. Also der erste Flug waren dann nur 5 Stunden von Wien nach Abu Dhabi. Und dann sind wir von Abu Dhabi nochmal gute 9 Stunden nach Taipei geflogen, um dann nochmal 4 Stunden mit dem Auto hier nach Kaohsiung zu fahren. Da waren wir also ganz gut fertig am Ende. Aber, großes Aber, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, wir hatten ja ein kleines Flugerlebnis diesmal, denn wir sind ausnahmsweise mal Business Class geflogen. Und das war auf dem ersten Flug gar nicht mal so cool. Also ja, es war cool, aber es ist ein alter Flieger gewesen. Was aber wirklich spektakulär war, war die Business Class auf dem zweiten Flug. Das war nämlich eine neue 777. Und also das neueste Business-Klassen-Paket, was Etihad im Angebot hatte. Und das war schon geil. Und ich muss sagen, ich hatte echt Angst davor, weil, Herr Stett, ich bin rückwärts geflogen. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Die bauen die nämlich quasi so ein bisschen Privatjet-mäßig. Wahrscheinlich ist das auch der Hintergrund, dass das so ein bisschen dieses Feeling hat. Und das ist ja irgendwie echt scary. Also wenn du da drin sitzt und rückwärts beschleunigst, das ging, wobei ich sagen muss, das ging noch. Das war ein bisschen komisch, weil ungewohnt, aber das ging. Was aber richtig kacke war, war die Landung, weil die war auch relativ hart und mir ist alles um die Ohren geflogen, als er dann angefangen hat zu bremsen. Mir hat meine AirPod quer durchs Flugzeug gehauen und alles andere. Aber es war tatsächlich so, dass man auf diesem Flug den Sitz komplett flach machen konnte, sodass ich liegen konnte wie zu Hause und wirklich erstmalig in einem Flugzeug mehrere Stunden auch am Stück schlafen konnte. Es gab da leider noch ein kleines Missverständnis. Ich habe das Problem, dass ich gegen Sellerie und Fenchel allergisch bin. Und darauf sind die jetzt nicht so richtig vorbereitet bei Etihad, muss man sagen. Dementsprechend war es das schwierig, vorab zu kommunizieren. Also es hat nichts gebracht, dass ich das versucht habe. Da hieß es ja, fragen Sie mal bei der Crew nach. Aber die Crew konnte mir auch nicht sagen, ob da was drin ist. Also sie konnten es nicht zu 100% ausschließen. Und dann habe ich also mich beim Essen auf die Käseplatte und die Fruchtplatte beschränkt, was überhaupt kein Problem war, weil das ultra lecker war. Und dann hatte sie mich aber bei dem zweiten Flug quasi kurz nach dem Start, nachdem sie das Essen dann serviert hatten, gefragt, ob ich ein bisschen mehr Käse will, weil ich ja jetzt nichts anderes großartig fressen kann von der Karte. Und dann sagte sie, nee, das spare ich mir für später auf. Ich würde dann zum Frühstück quasi auch das Birchermüsli essen. Also ja, okay. Und dann räumte sie ab und fragte, wollen Sie noch was? Und dann sage ich, nee, ich würde jetzt schlafen. Und dann fragte sie, soll ich Sie vor der Landung wecken? Dann habe ich ja gesagt, ja, das wäre nett. Scheiße war es. Sie hat mich nicht geweckt vor der Landung, sondern was mich geweckt hat, war das Licht, was anging, 40 Minuten bevor wir gelandet sind. Da war natürlich auch kein Service mehr und alles. Das heißt, ich habe also wirklich, ich habe quasi das Essen verpennt, was ich sehr schade fand, weil das Birchermüsli sah sehr lecker aus. Aber das war auf dem Flug mein größtes Problem. Und dann weißt du auch, dass es ein guter Flug war. Es war wirklich sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr komfortabel, muss ich sagen. Ich habe so gut gelegen und ich war so müde dann auch zwischendurch, dass mir selbst die relativ, sagen wir mal, merkbaren Turbulenzen über dem Himalaya völlig egal waren. Die habe ich einfach verpennt. Also nicht verpennt, ich habe sie schon gemerkt, ich bin dann so aufgewacht, aber es war mir wurscht. Also das war ein Erlebnis und ich glaube, dafür ist das auch da. Ich glaube, das ist eigentlich nicht dafür da, dass man das mal so nebenbei macht auf so einem Sinnlosflug, sondern ich glaube, das ist schon was man sich mal gönnen kann.
Ja. Ja.
Und das war toll.
Das freut mich.
Das war wirklich toll.
Das freut mich zu hören. Also es ist ja so, nicht nur, dass man sich das gönnen kann, sondern wenn man eben wie ihr Termine hat. Ja. Und ja. Es gibt ja auch Leute, die direkt an dem Tag, an dem sie ankommen, einen Termin haben, quasi durch die Nacht fliegen und dann morgens einen Termin, die dann das von ihrer Firma auch entsprechend bezahlt bekommen, dass sie halt das Hotel nicht bezahlen. Haben wir ja schon lange drüber geredet, dass es halt auch dafür sinnvoll sein kann. Und ich habe noch 3 Anmerkungen. Erstens, wir sollen dir die Daumen drücken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das, wie das beim Einschlafen hilft, wenn wir deine Daumen drücken. Allerdings, richtig, es ist absolut, man kann Einschlafen üben. Und das üben wir tatsächlich sogar, haben wir in der Flugschule geübt. Das ist tatsächlich ein Ding. Vor allem, wenn du dir jetzt vorstellst, Leute, die Langstreckenflieger fliegen als Piloten oder als Crew oder überhaupt als fliegendes Personal, die haben das ja 3-4 Mal im Monat, die Situation, in der du jetzt bist. Ja, und ja. Zwar 2 Mal, also hin und zurück, jeweils 3-4 Mal im Monat. Und da muss man das können, dieses Einschlafen. Man muss sich selber aber auch kennen, um zu wissen, ich ziehe jetzt noch 2 Stunden durch, gehe dann zum Frühstück und schlafe danach den ganzen Tag, um für den Rückflug fit zu sein, zum Beispiel. Und da gibt's eine Sache, die du bestimmt in dem Zusammenhang auch gehört hast, ist die sogenannte progressive Muskelentspannung. Ja, quasi die Muskeln des Körpers einzeln anzuspannen und dann mit Absicht loszulassen und das quasi von oben nach unten zu machen oder halt von außen nach innen. Da gibt's verschiedene Varianten. Und dann manchmal hört der Kopf ja nicht auf. Ja, das ist erstens das, was man jetzt macht, was ich gerade beschrieben habe. Da konzentriert man sich auf seine Muskeln, quasi nicht auf was anderes. Und was den Kopf betrifft, da gibt es die Variante, dass man an 2-3 Sachen denkt, über die man grundsätzlich gerade sehr froh ist, glücklich, oder an 2-3 Sachen, die an dem Tag gut gelaufen sind, oder dass man das vermischt. Weil es gibt genug Sachen, die schief gehen, das ist jeden Tag so. Und wenn man aber man kann abends dagegen nichts mehr machen. Ja, es ist jetzt halt, man sollte erst mal schlafen. Und deshalb dieses an die schönen Sachen zu denken, das hilft enorm entspannen. Und wenn einem doch was einfällt, was erledigt werden muss, dann schreibt es auf, dann ist es erstmal weg, dann kann man sich am nächsten Tag drum kümmern. So mache ich das auch, gerade in Phasen wie jetzt, wo viel zu tun ist. Ja.
Ja, womit ich noch ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ich habe für solche Fälle quasi ein Mantra, also so ein Satz, das ist quasi indisch entlehnter, was ist das, Hindi entlehnter Satz, den man dann vor sich hin sagt, einfach immer dasselbe. Ja, das ist einfach, weil es den Kopf leer macht. Und das andere ist, wobei ich das nicht bewusst mache, das mache ich eher unbewusst, ist so Boxatmung. Also das heißt, 7 Sekunden einatmen, dann 4 Sekunden Luft anhalten und 8 Sekunden wieder ausatmen. Das funktioniert auch sehr gut. Das wird, glaube ich, auch beim Militär so verwendet. Also quasi die aktive Atemberuhigung. Und das ist auch... Also das wirkt ein bisschen mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, mit dem Muskeln, mit der progressiven Muskelentspannung. Gibt so ein paar Sachen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man nicht mehr aufs Handy mit Blaulicht guckt, vor allem viel, dass man dem, oh Gott, ich lerne das bestimmt noch, Zirkadian-Rhythmus, nee, heißt der so?
Zirkadian.
Zirkadian-Rhythmus, danke. Ein bisschen mitgeht, dass man eben, wenn es draußen dunkel ist, auch anfängt, das Zimmer ein bisschen dunkler zu machen und so. Also da gibt es so ein paar Tricks, die zumindest gestern bei mir sehr gut funktioniert haben und ich hoffe, dass das heute in der schwierigeren zweiten Nacht auch funktioniert, aber ich merke, dass ich müde werde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen.
Aber ich muss sagen, da hilft
das und ja.
Aber da hilft eben auch so ein Flug, wo du schon mal ein bisschen in die Richtung arbeiten kannst. Ja, das ist, wenn du auf dem Flug gar nicht pennst und dann musst du irgendwie versuchen, vor Ort klarzukommen. Das ist deutlich schwerer, habe ich gemerkt, als wenn, guck mal, ich habe im Flug das so gemacht, dass ich quasi hier nachts um 3 schlafen gegangen bin, was quasi 3 Stunden früher ist als in Deutschland, aber eben noch nicht so krass. Das heißt, ich konnte hier dann relativ entspannt gestern um 11 das Licht ausmachen und bin relativ zügig eingeschlafen. Und das hilft schon sehr.
Das ist echt gut.
Aber ich will den Tag nicht vorm Abend loben, weil die zweite Nacht ist noch nicht gelaufen. Es kann auch einfach sein, dass ich von der Reise so im Arsch war. Aber wie gesagt, ich merke schon, dass ich trotzdem auch müde bin. Zumal wir hier in dem Hotel auch einen Pool haben, den wir natürlich schon besucht haben. Gerade an so einem
sehr Tag.
Gut. Weil das erstens für einen Moment frisch macht. Also das macht für einen Moment munter, aber es schafft einen auch ein bisschen, sodass man dann auch ein bisschen wieder müde wird.
Sehr, sehr gut. Also ich sehe, du hast das im Griff. Und ich habe noch eine weitere Sache, die ich dich fragen wollte. Wie war es denn in Wien?
Kurz. Wir waren ja bloß an einem Flughafenhotel dort und sind dort dann von dort aus weitergeflogen. Es ist aber, also tatsächlich war mir nicht klar, wie riesig der Flughafen ist. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, der Wiener Flughafen ist relativ groß, das stimmt, ja.
Abgedreht ist der Flughafen Abu Dhabi, weil da haben sie wirklich, wie das quasi in diesen Regionen üblich ist, wieder eine komplette Stadt einfach unter einem, wie sagt man, unter so eine Glocke geklöppelt. Das ist irre. Da hat er gerade eine heiße Schokolade gebracht gekriegt. Das ist ja frech. Oder ein Kaffee, was war das?
Ja, das wollte ich eigentlich gerade erst sagen. Genau, ich habe eine heiße Schokolade von meiner Familie gebracht.
Hat er noch Sahne auf der Nase?
Und zwar mit gottlos Sahne obendrauf. Ja, ja.
Ja, du, man sieht sie dir noch auf der Nase an.
Verzögerung.
Hast du noch einen? Mhm. Ja, wir haben, also ihr könnt euch vorstellen, was sind das jetzt, 10.000 Kilometer? Da, wir haben ein bisschen mit der Latenz zu tun, aber ich gucke, dass ich das irgendwie so geschnitten kriege, dass ihr irgendwie sinnvoll folgen könnt in dem Podcast. Herr Stett, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich schicke dir mal ein Foto von der Business Class, wenn du die nicht kennst. Kennst du die?
Nein, nein. Ich bin tatsächlich noch nie Business Class geflogen auf Langstrecke.
Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich schicke dir das Foto und du reagierst da quasi live drauf.
Okay, ich reagiere live drauf. Es ist noch zu dieser Verzögerung was zu sagen. Es ist nämlich in diesem Podcast mehr denn je wichtig, dass wir gegenseitig uns einander ausreden lassen, weil sonst diese seltsamen Gespräche entstehen, wo Herr Polos auf eine Frage antwortet, die 2 Minuten vorher gestellt wurde. So, jetzt habe ich dieses Video bekommen. Ich soll jetzt hier live drauf reagieren. Alter, du siehst aus wie so ein Business-Influencer. Weißt du, so mit diesem... das Foto ist toll, es ist sehr gut. Du siehst aus wie als... Er macht diese Denkerpose so. Und also es sieht sehr angenehm aus, aber der Pullover, den du hast, der ist für dich nicht besonders vorteilhaft auf diesem Foto. Aber ich weiß ja, wie du sonst aussiehst.
Na, ja. Man muss ja auch sagen, das ist ja schon der 2. Flug, da war ich ja schon ganz ordentlich durch den Mangel gedreht. Aber ja, ich stimme dir zu, da ist Plauzi das Wundertier zu sehen.
Ja, aber an sich, es ist angemessen. Also für das, was man da bezahlt, absolut angemessen.
Ja, würde ich auch sagen. Herr Stett, wir müssen ein bisschen was abarbeiten. Und zwar, weil ich ja hier gerade in Asien bin, was sind deine 3 coolsten Dinge in Asien? 3 Dinge sozusagen.
Das ist schwer zu sagen. Ich bin sehr lange nicht in Asien gewesen. Punkt Nummer 1, was mir jetzt eingefallen ist, Essen. Das ist wirklich sehr, sehr gut in allen Teilen von Asien. Auch meistens bedeutend gesünder als bei uns. Also rein ernährungsphysiologisch. Und aus abwechslungsreicher. Also mal klar, jetzt sagen Leute, ja, gibt's ja nur Reis oder es gibt ja immer nur Nudeln. Ja, aber bei uns gibt's halt auch immer nur Reis, Nudeln und Kartoffeln, so ungefähr. Kann man theoretisch sagen, ist aber nicht so. Es gibt ja Reis mit das, ist Nudeln mit das, Nudeln mit das. Es gibt Suppe, wo keine Nudeln drin sind und welche mit und so weiter und so fort. Und bei uns ist es ja auch so. Das sind ja alles nur Beilagen bei uns und da ist es dort halt auch der Fall. Und vor allem gibt's ja auch unterschiedliche Reissorten. Wir kochen den ja eigentlich immer nur. Fertig. Mit ein bisschen Salz, Wumms. Und die haben ja dort auch noch verschiedene Varianten. Die machen aus Reis ja Mochi zum Beispiel in Japan. Oder dann gibt es Sushi, das ist fermentierter Reis, normal gekochten Basmati-Reis. Dann gibt es welchen, der klebt, dann gibt es welchen, der nicht klebt und so weiter. Und dann gibt es allein ja unter diesen einzelnen Reissorten schon wieder verschiedene Varianten beim Sushi zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Also es ist äußerst abwechslungsreich, kann man von unserer Ernährung nicht so sehr behaupten wie von der, finde ich. Zumindest jetzt, wenn man den Schnitt nimmt. Herr Polos meldet sich. Beantworte ich meine 2. Frage. Das 2.
sehr
Ding.
Sehr gut, ich würde, weil ich diese Aufzählung gerade so unfassbar geil fand, ich würde diese Folge gerne 50 Shades of Rice nennen.
Finde ich gut. Ja. Sehr gut. Also die 2. Sache. Ich finde, ich glaube, das ist aber nicht in allen Teilen von Asien so. Eher so in den ostasiatischen Ländern die Disziplin, die es da gibt, die doch deutlich anders ist als bei uns. Und das Gemeinschaftsdenken, weil es, glaube ich, in solchen großen Städten eigentlich nicht anders geht. Also es geht auch anders. Man sehe sich Südostasien an, die vor allem etwas näheren Länder als bei uns sind. Ich rede jetzt zum Beispiel über Indien. Da geht es auch in den großen Städten, aber es sieht halt da auch anders aus als in Ostasien. Ja, es ist jetzt alles äußerst klischeehaft, aber es sind ja quasi, ist ja auch eine relativ allgemeine Frage, die du ja gestellt hast. Ich schieb dir jetzt quasi den schwarzen Peter wieder zu. Und die dritte Sache, die ich in Asien cool finde, ja, das ist, ja.
Das Lotte World Hotel.
Gute Idee, gute Idee. Das Lotte World Hotel in Seoul, ja. Nee, es ist schwer zu sagen, weil Asien ist ja wirklich äußerst riesig. Man kann es ja auch jetzt quasi sich einen Fleck rausnehmen. Ich glaube, so, ja, was soll ich sagen, das dritte. Es fällt mir schwer, mich da auf eine dritte Sache festzulegen, muss ich sagen. Aber ich sage jetzt einfach mal was, ja. Ich sage jetzt einfach mal Verkehr. Verkehrsinfrastruktur ist zumindest jetzt von den Teilen von Asien, die ich kennengelernt habe, exzellent. Also nicht nur ja, sehr gut, sondern exzellent. So. Ja, ja, das ist definitiv gut. Also wie gesagt, das sind die Teile, die ich kennengelernt habe. Wie gesagt, je weiter du in den Süden kommst und je näher man an Europa rankommt, desto weniger gut ist das. Ja.
Das Spannende ist ja, beim Lotte World Hotel, wenn ich das nochmal ganz kurz aufgreifen darf. Also, wir waren da damals mit dem Tomana Chor und ich glaube, lass mich lügen, war das 2007 oder 2008? Ich glaube, 2008 müsste es gewesen sein. Das Spannende dabei war, dass das ein riesiges Hotel in einem Einkaufszentrum mehr oder weniger war. Die hatten unten eine Eislauffläche. Draußen war irgendwie quasi ein Freizeitpark mit angeschlossen. Mit, keine Ahnung, Achterbahn und irgendwelchem Kram. Das war irre. Das war ein Riesending, eine Riesenanlage und war natürlich für so einen Knabenchor damals gefundenes Eldorado quasi. Das hat sich, glaube ich, bei allen, die da dabei waren, auf ewig auf die Festplatte gebrannt, weil es einfach so, das war so irre. Also man konnte das überhaupt nicht glauben, was die dort alles aufgefahren haben. Das war, glaube ich, war das auch das Hotel, wo du morgens, mittags, abends quasi Eis essen konntest und dann gab es noch Suppe und es war Wahnsinn. Das habe ich so nie wieder erlebt. Das war unglaublich. Ich will auch nicht wissen, was das pro Nacht gekostet hat.
Ja, das will ich ehrlich gesagt auch nicht wissen. Aber man muss sagen, das hat mich auch, ich habe gedacht, okay, wenn wir mit dem Tomanaco auf Reisen sind, so ist das. Das war meine erste große Interkontinentalreise mit dem Tomana Corps. Also ich bin schon mal in England gewesen mit dem Tomana Corps. Und vor allem das Verrückte ist, ich muss an diese Reise immer wieder denken, diese Englandreise. 6, genau. Oktober 2006. Warum muss ich immer an diese Reise denken? Weil, also jetzt, ich habe lange nicht an diese Reise gedacht, aber jetzt immer wieder. Weil da mein allererster Flug mit dem Verkehrsflugzeug stattgefunden hat, nach London Stansted von Berlin Tegel aus. Und zweitens, weil wir in Birmingham in einer Konzerthalle gesungen haben. Und ich habe auf allen Konzertreisen im Tomana Chor immer von jeder Konzerthalle oder Kirche, in der wir gesungen haben, ein Foto von innen gemacht, mindestens eins. Und wenn ich Kapazität hatte, auch noch eins von außen. Das habe ich auf dieser Reise auch gemacht mit meinen 46 Bildern, die ich auf meiner Digitalkameraplatte hatte zur Verfügung. Ja, habe ich da auch von jedem Konzerthaus ein Foto gemacht und festgestellt, dass unser aktuelles Lufthansa Crew Hotel 3 Minuten zu Fuß von dieser Konzerthalle weg ist. In Birmingham.
Witzig.
Und das habe ich über dieses Foto rausbekommen und jedes Mal, wenn ich da langlaufe, denke ich daran. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass sich die Kreise da so schließen. Weil ich mich auch an einzelne so Gefühle erinnern kann. Kennst du das? Es ist, wenn man was riecht oder wenn man irgendwo vorbeigeht, aber so ein Gefühl hat, was man schlecht an einem bestimmten Fakt festmachen kann. Sowas wie, dieses Haus habe ich schon mal gesehen. Ja, sondern es ist quasi ein Anblick, den der Körper oder das Gehirn irgendwie gespeichert hat, aber man kann es nicht genau beschreiben, was einen jetzt genau woran erinnert. Aber man kennt das Gefühl und es ist gut.
Also ich habe eine Anschlussfrage, aber zunächst weiß ich noch, das war die Reise, wo wir in Manchester eine Oma an der ersten Reihe hatten, die einen sehr extravaganten Klatschstil hatte. Die hat so Kreisformen.
Das war nicht in Manchester, das war in Swansea. Ja.
Ah, Swansea.
In Wales war das. Ja,
richtig.
Ja, genau.
Ja. Hä, das war, wir waren in Wales. Swansea war in Wales.
Wir waren in Wales.
Dann musste ich das auf meiner, auf meiner Rubbelkarte noch freirubbeln. Ich dachte, das war auch ganz normal England. Die Anschlussfrage wäre, Herr Stett, warst du schon vor dem Flug nach London Stansted Fan oder bist du es danach dann erst geworden? War das quasi die Initialzündung, wie du zum Fliegen gekommen bist, dieser Flug, dieser erste kommerzielle Flug, oder warst du vorher schon fasziniert von der Materie?
Also ich war vorher schon fasziniert, aber es ist doch so, dass dieser Flug mich nochmal besonders mitgenommen hat, im positiven Sinn. Erstens, ich bin mitgeflogen und zweitens, er hat mich erreicht. Nicht nur, dass es quasi geklappt hat, sondern er hat mich emotional erreicht und zwar sehr. Ja, und das habe ich auch daran gemerkt, dass ich sämtliche andere Flüge, die wir auf dieser Konzertreise hatten, also sehr genossen habe und überhaupt, wenn irgendwie mal ein Flug war. Ich denke schon, ja, es hätte auch jeder andere Flug sein können, theoretisch, aber es ist natürlich das mit dem zusammen unterwegs sein, verstärkt das alles natürlich noch.
Ja, vor allem auch noch ausgerechnet auf dieser Scheißroute, man verzeih mir meine Sprache, weil da hast du ja wirklich im Landeanflug, wenn das Wetter beschissen ist, auch übelste Turbulenzen regelmäßig, vor allem in Stansted. Das ist ja wirklich vom Anflug her mit ein räudiger Flughafen, wenn es dort ungemütlich ist gerade. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns damals war, ob das irgendwie, aber ich glaube, wir hatten da oft keine Probleme eigentlich im Chor. Ich glaube, so richtig Turbulenzen haben wir nicht so oft gehabt.
Einmal.
Da fiel der Flug nach Hongkong damals mal raus. Der war fies. Aber ansonsten kann ich mich tatsächlich
genau an
schlimme Turbulenzen auch nicht mehr erinnern.
Also der nach Hongkong, ja. Und dann gab es noch einen auf dem Rückflug von Japan, auch eben 2008. Das waren mindestens moderate Turbulence, wenn nicht sogar mehr, weil da ein Laufen in dem Flugzeug nicht mehr möglich war bei der Landung. Das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich noch ein Bild vor Augen, wo so ein Flugbegleiter gegen die Decke flog. Und das ist schon eigentlich schwere Turbulenzen. Ja.
Jo. Bist du dir sicher?
Das kann ich mich ganz genau erinnern.
Überhaupt nicht mehr dran
erinnern. Ja, da hat auch die Hälfte des Chores sich übergeben. Es roch in diesem Flieger nicht gut und das war auch der Moment, wo ich dann 10 Jahre lang keinen Sushi gegessen habe. Nie wieder. In diesen 10 Jahren. Das konnte ich nicht runterkriegen. Das ging nicht mehr. Ich habe das quasi, das hat mir komplett versaut. Und dann bin ich irgendwann mal, ich habe das immer gerne gegessen und dann sind wir irgendwann mal zu einem sehr guten Japaner gegangen und ab dann ging es wieder.
Du hattest es dann in dem Moment quasi in jeglicher Aggregatsform einmal gesehen und das hat dir gereicht für die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Okay, oje, oje. Tatsächlich, das habe ich komplett verdrängt. Da ist der Körper ja Gott sei Dank so gebaut, solche Traumata zu verdrängen. Ich dachte wirklich, also ich kann mich da nicht dran erinnern. Null. Das habe ich komplett aus dem Kopf geschossen. Aber vielleicht, als ich jünger war, habe ich wahrscheinlich noch mehr so ein bisschen weggelächelt. Ich vermute, da war ich noch nicht ganz so nicht ganz so geschädigt wie heute, was sowas angeht. Abgefahren. Nee, was hier tatsächlich auffällt, weil du vorhin sagst, oder weil wir vorhin über die Dinge in Asien gesprochen haben, hier ist es offenbar so, dass ein Fußweg nicht automatisch ein Fußweg ist, weil hier regelmäßig auch mit so Rollern drüber gefahren wird. Also jetzt nicht mit so E-Rollern, wie man sie aus Deutschland kennt, so diese kleinen, sondern wirklich mit einem Moped. Da musst du wirklich regelmäßig aufpassen, dass du da nicht beiseite genietet wirst. Was hier tatsächlich sehr gut funktioniert, das wussten wir nicht, war glaube ich für uns alle jetzt ein First, ist, dass man über die App heißt Sally, ist keine Werbung, ich empfehle sie nur gerne, weil sie sehr gut ist, sich eSIM-Karten holen kann fürs Ausland für solche Reisen. Und das ist ja mal richtig geil, weil du musst es bloß im Handy freischalten, bezahlst quasi einen kleinen Betrag und dann läuft das parallel zu deiner eigentlichen SIM und deine ganzen mobilen Daten werden aber von dieser eSIM abgebucht und das funktioniert super easy. Also das kann ich nur sehr empfehlen, wenn man irgendwie mal weiter weg ist. Funktioniert, glaube ich, für alle Weltregionen. Dann muss man nicht über seinen Anbieter teuer Datenvolumen kaufen, sondern kann das sehr speziell für diese eine Region, wo man gerade ist, relativ günstig für einen schmalen Taler sich holen. Das ist eine sehr gute Sache und funktioniert sehr, sehr gut. Ja, ansonsten gibt es hier viel Leuchtreklame, wie du dir vorstellen kannst. Das ist eine recht helle Stadt auch.
Ansonsten, das sind tatsächlich Sachen, die ich in Asien nicht so geil finde. Jetzt reden wir wieder gleichzeitig, egal. Das sind so Sachen, die ich in Asien nicht so geil finde, dass halt wirklich für Reklame und für Status unwahrscheinlich viel Energie ausgegeben wird. Also verwendet wird für dieses ganze Leuchtzeug, Leuchtreklame und auch irgendwelche verrückten Fontänen und Beleuchtung von Wolkenkratzern, einfach damit es geil aussieht. Ja, das ist schon, das ist nicht so meins. Ich meine, es sieht ja toll auch, aus, also aber ich finde es mindestens bedenklich.
Ist auch insgesamt schwierig, weil es natürlich auch das Hotel recht hell macht, weil die natürlich auch keine richtigen Rollläden haben, sondern nur so Vorhänge. Und im Sinne der Umwelt ist das natürlich jetzt auch nicht das Allerbeste. Aber gehört halt hier irgendwie offenbar dazu. Ich habe noch zwei Sachen, die habe ich aus Deutschland mitgebracht. Da musste ich an dich denken. Das eine ist, ich bin an einem Sicherheitsdienst vorbeigefahren, wo ich mich frage, ob das der richtige Name dafür ist. Der hieß nämlich Sicherheitsdienst Achilles. Und wenn man jetzt sich mit griechischer Mythologie ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass Achilles da ein Problem hatte mit seiner Ferse. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das für einen Sicherheitsdienst unbedingt der richtige Name ist, aber ja, das muss ja jeder selber entscheiden. Was ich aber viel passender finde, und das knüpft auch ganz gut daran an, dass wir jetzt hier so viel über Fliegen gesprochen haben, ist, ich war an dem Wochenende, bevor wir geflogen sind, an dem Freitag im Fat Cat Comedy Club in Leipzig, und da sind Florentine Osche in einer Mixed Show zusammen mit Maximilian Lorenz aufgetreten. Beide sehr empfehlenswert, war sehr witzig. Und Maximilian Lorenz hat einen Satz rausgehauen, der passt wie Arsch auf Eimer eigentlich zu unserem Podcast und passt dann auch quasi zu turbulenten Flügen. Ich will wissen, was du davon hältst. Herr Stett, er sagte, wenn man beim Landen applaudiert, dann bin ich auch dafür, dass man bei Turbulenzen buhen darf.
Ja, absolut richtig. Ja. Das Ding ist halt, ganz falsch ist es nicht. Ein bisschen was stimmt daran nicht, aber ansonsten ja. Also es ist natürlich so, dass wir bei Turbulenzen nicht so direkt viel machen können. Ja, wir können quasi, man kann klatschen, wenn wir es geschafft haben, aus denen rauszukommen, weil das können wir beeinflussen. Aber zum Beispiel beim Landen, da kommt es halt schon ein bisschen drauf an, ob man da seinen Job gut macht. Aber andererseits, davon geht man ja aus, dass wir unseren Job gut machen. Was richtig ist an der ganzen Sache ist, dass wir die Turbulenzen erstens vermeiden können, wenn wir wissen, wo sie sind und das Wetter richtig interpretieren, und dass wir aus den Turbulenzen rausfliegen können und dass wir vorher die Anschnallzeichen anmachen, quasi die Leute darauf vorbereiten, wenn sich die Turbulenzen nicht vermeiden lassen. Das haben wir im Griff. Und beim Landen haben wir auch nicht alles im Griff. Also wir haben im Griff, dass der Flieger sicher runterkommt, aber ob die Landung halt hart wird oder nicht, die Leute sagen immer, bis zu den letzten 1,50 Meter kann man alles im Griff haben, danach ist es Glück. Also bis zu den letzten 5 Fuß über dem Boden kann man es alles kontrollieren, der Rest ist Glück. Weil da kann eine Beule in der Landebahn halt zum Beispiel die Landung hart machen oder eine Windböe kommen oder was weiß ich. Also da gibt es so viele Dinge, die das beeinflussen, ob die Landung jetzt halt butterweich wird oder eben nicht.
Aber du sag mal, ich habe gelesen oder gehört irgendwo, dass angeblich die Ryanair-Piloten auch deswegen gelegentlich so hart landen, weil das irgendwie mit dem Fahrwerk zu tun hat, dass die das Fahrwerk richtig einrasten bei bestimmten Flugzeugtypen. Ist das richtig?
Nee, also das hat was mit was anderem zu tun. Es ist eigentlich eine weiche Landung ist nicht gut fürs Flugzeug. Ja? Die Fahrwerke können das ab. Und es ist so, wenn du hart landest, oder ich sage mal nicht hart, sondern einfach normal, eine sehr weiche Landung ist keine normale Landung, das ist halt sehr weich, eine normale Landung spürt man. Ja, so ist das Flugzeug gebaut. Erstens, du sparst damit sehr viel Strecke, hast also eine höhere Sicherheitsmarge, weil du halt mehr Zeit zum Bremsen hast, weil das weiche Landen, das kostet relativ viel Weg. Zweitens, du benutzt weniger Reifen, also es ist weniger Reifenabrieb, weil die Räder sich halt sofort anfangen zu drehen und nicht so lange rutschen. Und es nimmt gleichzeitig kinetische Energie raus. Das heißt quasi, der Stoß, den man spürt, nimmt so ungefähr 20-30 km/h weg. Das heißt, die musst du weniger wegbremsen. Das heißt, es ist auch weniger Bremsenabrieb. Und es ist auch so, was auch beim Bremsen hilft, der Flieger merkt sofort, dass man am Boden ist. Weil wenn quasi, der merkt quasi das Eindämpfen des Stoßdämpfers wird quasi als Bodenkontakt gewertet. Und wenn es quasi das Eindämpfen nicht gibt, gibt es noch einen zweiten Faktor, und das ist der sogenannte Wheel Spin-Up. Also quasi das Losdrehen des Rades. Und das dauert bei einer weichen Landung halt länger. Das heißt, es kostet sehr viel Strecke Und es wird nicht so viel Energie vernichtet. Das heißt, der Flieger nutzt sich stärker ab, grundsätzlich, an sehr vielen verschiedenen Ecken. Also das heißt, es ist zwar angenehm, aber eigentlich nicht gut, eine weiche Landung zu machen.
Verstehe. Deswegen landen, ja, außerdem ja. Wollen die wahrscheinlich auch, dass die Fliegenden wissen, dass sie da sind.
So, oder wach ja. werden.
Ja, oder wach werden. Ich habe noch zwei Sachen und dann würde ich sagen, weil die Verbindung wirklich schwierig ist heute. Ich muss mal gucken, was ich hier irgendwie draus zaubern kann. Ich habe noch zwei Sachen mit. Aber ach so, das wollte ich noch erzählen. Wir haben nämlich tatsächlich um wenige Stunden hier in Taiwan einen Super-Taifun verpasst. Also das hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass unsere Flugroute ein bisschen anders war als ursprünglich geplant. Es hat ein bisschen länger gedauert dadurch. Aber genau, also das, da haben wir ein bisschen gezittert davor, ob wir den irgendwie merken, aber es war nicht, also nicht schlimm, war alles okay. War zwar auch ein bisschen wackelig bei der Landung, das lag aber wahrscheinlich eher an den Wolken. Das war jetzt nicht mehr großartig windig oder so. Das war okay. Sonst bin ich hier zu Hause noch in, also was heißt hier zu Hause, hier im Hotel, man hat derzeit in einen Rabbit Hole gefallen und das ist eine Seite, die heißt We Rate Dogs. Gibt es bei Instagram und bei Threads und bei allen möglichen Plattformen. Und die haben ein Ranking gemacht der besten Dog-Sneezes, also die besten Nieser von Hunden. Und das kann ich sehr empfehlen, das ist unfassbar witzig. Ist einfach mal meine Empfehlung der Woche. Guckt euch das mal an, es ist, man muss da sehr lachen. Es ist sehr schön. Es sind schöne Sachen dabei. Ansonsten habe ich noch einen Heinz dabei. Wir machen die Hütte zu, oder? Was sagst du? Hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Ah ja, Crowdfunding.
Genau, ich würde es zumindest einmal noch erwähnen. Ich will jetzt heute nicht ewig drüber reden, aber es ist jetzt, wir sind aktuell in der Phase, wo es vor sich hin dümpelt. Das ist normal. Also ich mache mir deshalb jetzt auch keine riesen Sorgen. Ich möchte es aber trotzdem nochmal sagen, wenn ihr gerne was spenden möchtet, auch wenn ihr denkt, naja, es sind ja noch 14 Tage Zeit oder es sind noch 10 Tage Zeit, wenn jetzt der Podcast veröffentlicht wird, auch die Zeit ist knapp. Wartet nicht, bis ihr seht, oh, es wird knapp, sondern macht es einfach gleich. Das hilft uns sehr und ihr habt's weg und das Projekt wird deshalb auch, es geht einfach besser voran. Das kann man so sagen. Es ist quasi, wenn ihr gerne was spenden möchtet und das, dann macht's gleich. Das wollte ich jetzt hier quasi nur nochmal sagen. Hilft uns und bewerben muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Das habe ich oft genug gemacht. Das ist quasi nur der einzelne Hinweis jetzt noch.
Ja, ich stimme zu in allen Punkten. Schmeißt uns das Geld hinterher. Wir schmeißen es auch nicht zum Fenster raus. Versprochen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ansonsten habe ich jetzt noch ein Heinz für euch und dann wünschen wir euch eine schöne Woche, wenn ihr das hört. Es ist auch ein etwas längerer Heinz, das passt, glaube ich, dann ganz gut, weil dann müssen wir nicht mehr groß reden. Wünschen euch eine schöne Woche, Herr Stett. Schön, dass es geklappt hat. Wir gucken mal, wie wir das dann nächste Woche machen. Kriegen wir aber bestimmt auch irgendwie hin. Bis dahin ist es jetzt von Heinz Erhardt aus seinem Buch Satirliches Die Libelle. Liebe Libelle, flieg nicht so schnelle, denk der Gefahren, die deiner harren. Bäume und Zäune, Äste und Steine auf allen Wegen, du fliegst dagegen. Mit gebrochenen Gliedern liegst du im Staube, dann kommt der Herbst, du vermoderst im Laube. Oder ein Vogel will dich erhaschen, will dich zerbeißen und hastig vernaschen. Oder ein Forscher mit seinem Netze. Erst tut er sachte, dass nichts er verletze, und freut sich stolz seines Besitzes, zu Hause jedoch nimmt er was Spitzes und sticht's dann durch deine weichste Stelle, arme Libelle. Flieg nicht so schnelle, genieße die Stunden, vielleicht nur Sekunden, die dir zum Leben gegeben. Scheint warm die Sonne, freu dich des Lichts, füllt Regen die Bäche, hast du vom Leben nichts, im Gegensatz zur Forelle, liebe Libelle. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so, Raketengute.